Es war halt die große Geschichte, die man halt spektakulär verwenden konnte. Zum Beispiel der Maersk-CEO war damals groß in der Presse, hat offengelegt, was das mit seinem Unternehmen gemacht hat. Auf so eine Dinge konnte man natürlich eingehen. Die New York Times wurde gehackt und so weiter. Das waren so, also man hat eigentlich Hacker-Szenarien ausgebreitet. Wenn man mit dem Chaos Computer Club unterwegs, also Vodafone, glaube ich, wurde gefühlt jedes zweite Jahr einmal irgendwie die Kundendaten abgeräumt. Und das waren so die Szenarien, mit denen wir gestartet sind und wo jedes Unternehmen immer für sich beschlossen hat, passiert bei uns nicht. Wir sind zu unwichtig, wir sind zu klein, für keiner interessiert sich für uns und die, die vielleicht wichtig genug sind, die waren uns zu gefährlich.
Highway, dein Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit. Präsentiert von High Solutions.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Highway, unserem Podcast bei der High Solutions. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir einen spannenden Experten da haben, der nicht nur von der High Solutions ist, sondern von einem unserer spannenden Partner und damit nochmal eine ganz andere Perspektive auf ein gemeinsam betreutes Thema mitbringen kann. Das heißt, du hast Dinge für mich zu erzählen, auf die auch ich neugierig bin. Wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten. Ich weiß, was ich dich fragen möchte. Aber erst werde ich dich vorstellen. Du bist Roman Potyka. Du bist Underwriter bei der Hiscox. Die Hiscox ist eine Versicherung, mit der wir im Rahmen einer Cyberversicherung schon seit vielen Jahren, seit 15 Jahren jetzt gemeinsam arbeiten bei der High Solutions. Also eine sehr langjährige Partnerschaft, wo wir an vielen unterschiedlichen Stellen uns gegenseitig unterstützt und voneinander gelernt haben. Und ich freue mich, dass du heute quasi auf das Thema Cybervorfälle aus deiner Sicht deine Perspektive nochmal beisteuern kannst, weil wir kennen das aus der technischen Perspektive, aus der akuten Reaktion auf die Krise. Du kennst nochmal eine andere Sichtweise darauf. Genau. Ich dachte, du könntest uns ganz am Anfang erzählen. Wir sind ja also im Consulting unterwegs. Underwriter ist nochmal ein anderer Beruf. Was tust du eigentlich?
Ja, die Frage kommt häufiger. Meine Kinder haben mich das auch gefragt, ob ich den ganzen Tag eigentlich nur Unterschriften leiste und wie kompliziert das eigentlich wäre. Tatsächlich ist es die Bezeichnung für die Risikobewertung. Ja? Mhm. Also früher gab es Aktuare und man hat starre Tarife gehabt. Und aus dem englischen Raum kommt eben, deswegen auch der Begriff übernommen, sehr stark dieses Thema, sich Risiken anzugucken, individuell anzugucken und Lösungen zu finden. Das also zu underwriten, das ist das Prinzip Underwriter.
Frage 1.
Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin. Du hast einen ganz breiten Überblick, weil zu dir ja Organisationen kommen, die gerne ihre Cyberrisiken versichern wollen. Und dann betrachtest du die, das heißt, du hast sozusagen, du verschaffst dir einen Einblick in irgendeiner Form an einem Zeitpunkt, wo wir mit denjenigen meistens noch gar nichts zu tun haben bei uns, denn wir sind meistens dann dran, wenn der Vorfall passiert ist oder manchmal auch dann, wenn irgendwo eine Cyberversicherung abgelehnt wurde und jemand zusätzliche Maßnahmen implementieren möchte, um vielleicht doch noch eine Police zu bekommen. Auch den Fall haben wir manchmal da. Lass uns mal historisch gucken. Also weil das schon so lange geht, vor 15 Jahren sah die Welt anders aus. Wir hatten auch vor einer Weile einen Podcast, wo der Kollege Jan nochmal erzählt hat, wie sozusagen aus der technischen Sicht der erste Ransomware-Fall damals war. Als du vor 15 Jahren, du warst da mit dabei tatsächlich, als das Produkt gestartet ist, wie sah die Welt damals aus?
Auf jeden Fall hat die Welt nicht auf eine Cyberversicherung gewartet und in Deutschland war jetzt auch nicht die große Awareness auf dem Thema da. Also wir haben das Ding nicht mit Cyber begonnen, sondern das hieß Data Risk. Das gibt so ein bisschen die Idee, in welcher Ecke man damals gedacht hat. Als wir es rausgebracht haben, es kam wie so ziemlich alles aus dem US-amerikanischen und englischen Markt, wo das schon ein bisschen etablierter war. Und wir sind in Deutschland auf den Markt gegangen mit ganz vielen Roadshows, ganz viel bei Kunden gewesen, haben versucht, das den Leuten nahe zu bringen. Und die Annäherung war halt so, okay, was könnte eigentlich passieren? Und so mögliche Denkmodelle waren ja ins Blaue gedacht, weil es ja eben keine praktischen Schadenbeispiele gab. Die wir hatten, waren aus dem US-Bereich und waren eben mit deren absurden Haftungssummen versehen. Da hat in Deutschland jeder abgewunken und gesagt, ja, passiert ja hier nicht. Ja. Und das war eigentlich so die Hauptschwierigkeit und die Hauptchallenge am Anfang. Alle fanden es spannend. Ich glaube, man hat nie so einfach Termine bekommen, aber niemand hat es am Ende gekauft, weil eben immer die Frage, ja, gucken wir uns mal an, was das sein soll. Und thematisch haben wir es aufgesetzt. Damals haben wir 6 Module gebaut und haben uns so überlegt, was kann eigentlich passieren? Wir hatten tatsächlich zwei verschiedene Haftpflichtmodule. Heutzutage ist das ein sehr, sehr kleiner Nebenbereich. Aber damals haben wir gedacht, oh, die Datenhaftpflicht, die ist ganz, ganz schwierig. Wir hatten ganz viel Angst vor Daten. DSGVO war frisch. Es gab ganz viel sozusagen GDPR-Richtlinien und so weiter. Da war ein großer Trend. Damit haben sich alle beschäftigt. Also konnte man da gut draufsetzen. Und wir haben gesagt, also pass auf, Datenhaftpflicht. Verlust von Daten ist ein Riesenthema. Unsere ersten Roadshows, da haben wir irgendwie die Zuhörer, die Zuschauer gefragt, wissen Sie eigentlich, wie viel Laptops pro Tag am Flughafen Charles de Gaulle gestohlen werden? Das waren, glaube ich, 370 Stück oder sowas. Und haben dieses Szenario aufgezeigt, Mensch, dein Laptop ist weg, du hast all deine Kundendaten drauf und dann musst du über Forensik High Solutions mit euch rausfinden, was ist da eigentlich drauf, Logfiles auslesen und so weiter. Heutzutage gar nicht mehr denkbar, weil man sich remote irgendwo einwählt und gar keine physischen Daten mehr auf den Rechnern hat. Aber damals war das größtmögliche Szenario. Und das zweitgroße Szenario war das Thema Kreditkartendaten. Mhm. Also wir haben ganz, ganz viel, benutzt du denn Kreditkarten für deine Zahlungsströme? Damals war auch PayPal noch nicht so allgegenwärtig. Es gab es natürlich. Aber viele haben tatsächlich noch so eigene kleine Kreditkartenabfrageschleifen eingebaut mit sehr, sehr simplen Makrostrukturen, die natürlich auch leicht zu ändern waren. Das heißt, wir haben gefragt, Mensch, bist du PCI-compliant? Wie viele Kreditkartendaten verarbeitest du pro Jahr? Das war so unser Hauptthema. Ja, also davor hatten wir wirklich, wirklich Angst. Und natürlich war schon ein BU-Segment dabei. Es war auch ein Lösegeldsegment dabei. Aber das Thema Hacker Protection, so hieß einer der sechs Bausteine. Das ist heute im Prinzip, sage ich mal, der wesentliche Teil der Deckung. Das war so ein Nebenthema. Ja, da hat man mit dem Bundeskriminalamt versucht, irgendwie Geschichten zu erzählen, was denn heutzutage passieren kann. Aber es war immer sehr weit weg.
Okay. Ja. Das heißt, es ist eine ganz schöne Entwicklung gewesen über die Zeit. Ich vermute, es sind nicht mehr die gleichen sechs Module, die ihr heute anbietet. Hast du schon angedacht, dass es irgendwie in unterschiedliche Richtungen geht? Auch aus unserer Sicht, ne? Also sozusagen, was für uns neu geworden ist, sind die großen Angriffswellen, ne? Also was weiß ich, Hafnium war eine große Angriffswelle, wo auf einmal sehr viele Betroffene irgendwie parallel waren. Das wird sicher auch in der Versicherungswelt Wellen ausgelöst haben, solche Szenarien. Aber überhaupt, ich glaube, du hattest in der Vorbereitung erwähnt, dass ihr viel mehr auf zielgerichtete Angriffe geguckt hattet am Anfang. Und es sich auch hinentwickelt hat, eben diese opportunistischen großen Angriffswellen viel mehr im Blick nehmen zu müssen.
Es war halt die große Geschichte, die man halt spektakulär verwenden konnte. Zum Beispiel der Maersk CEO war damals groß in der Presse, hat offengelegt, was das mit seinem Unternehmen gemacht hat. Auf so eine Dinge konnte man natürlich eingehen. Die New York Times wurde gehackt und so weiter. Das waren so, also man hat eigentlich Hacker-Szenarien ausgebreitet. Wir waren mit dem Chaos Computer Club unterwegs. Also Vodafone, glaube ich, wurde gefühlt jedes zweite Jahr einmal irgendwie die Kundendaten abgeräumt. Und das waren so die Szenarien, mit denen wir gestartet sind und wo jedes Unternehmen immer für sich beschlossen hat, passiert bei uns nicht. Wir sind zu unwichtig, wir sind zu klein, für keiner interessiert sich für uns. Und die vielleicht wichtig genug sind, die waren uns zu gefährlich. So, also da waren wir so ein bisschen in der Schleife gefangen, dass es tatsächlich schwierig war, da die richtigen Kunden zu finden. Und der große Brustlöser oder der Booster war tatsächlich die erste Welle der Trojaner, der Locky-Trojaner. Der hat es bis in die Tagesschau geschafft. Da hat es jede Menge Privatkunden, Menschen wie du und ich, einfach erwischt, die dann festgestellt haben, oh, das kann passieren, obwohl ich gar nicht wichtig bin, obwohl sich niemand für mich interessiert, kann das passieren. Und da ist tatsächlich 2016, so meine Wahrnehmung, ist über die massive Verbreitung dieser Verschlüsselungstrojaner, wie gesagt, Locky war, glaube ich, mit der erste, über diese Welle ist die erste große Nachfrage erzeugt. Hafnium kam dann später, aber Locky war wirklich der Boost, wo der Markt richtig begonnen hat anzuziehen. Also 5 Jahre nach dem Launch im Prinzip ging dann so wirklich das Ganze los.
Frage 2.
Das muss eigentlich auch bei euch im Onboarding relativ viel verändert haben. Oder also, dass sich die Bedrohungen, die ihr im Blick habt, verändert, dass sich vielleicht auch die Organisationen, die Anfragen verändert haben, wird wahrscheinlich den Onboarding-Prozess verändert haben.
Die ganze Zeit, es ist die Schwierigkeit eines Versicherers, dass wir irgendwie, normalerweise eine Versicherung beruht darauf, historische Daten auszuwerten, hochzurechnen und am Ende zu sagen, okay, es brennt so und so oft in Berlin im Stadtteil Steglitz und dann kann ich ungefähr sagen, was dich deine Hausversicherung kosten muss. Das war im Cyberbereich natürlich überhaupt nicht möglich, weil die statistischen Daten fehlten. Mhm. Ja, das heißt, man war immer sehr in einem Graubereich unterwegs, wo man vermuten musste, ahnen musste, wo man sich auf Experten wie euch und andere verlassen muss, was man sich vorstellen kann, was man denken kann. Du hast vorhin den Podcast des Kollegen zitiert, als er den ersten Ransomware-Fall beschrieb. Das war für uns undenkbar. Das war für, glaube ich, alle ein echter Game-Changer. Und natürlich musst du dann komplett die Art und Weise, wie du auf Kunden zugehst, wie du sie prüfst. Wie ich gerade sagte am Anfang, wie viele Kreditkartendaten hast du? Wie viele Daten hast du überhaupt? Wie viele Kundendaten hast du? Das waren so die Sachen, die uns Sorgen gemacht haben. Und plötzlich sagst du, okay, wir müssen mal drüber reden, was hast du für eine Datensicherung? Wie ist dein Backup-System? Ja? Und dann im weiteren Schritten auch, wie Ransomware-sicher, also wie überschreibsicher ist dein Backup-System? Weil irgendwann hast du natürlich eine Risikofrage und sagst, du hast ein Backup und alle sagen, ja, na klar, habe ich hier. Die Festplatte steckt außen dran, da wird das gespeichert einmal am Tag. Die steckt halt nur permanent dran, hilft gar nichts. Ja, das muss man aber, das sind alles Lernschleifen. Das Entscheidende in dem Bereich ist, schnell zu reagieren. Mhm. Sehr schnell zu reagieren, wenn man dann realisiert, oh, das ist ein Riesenthema. Und auch da war die Zusammenarbeit mit High Solutions ganz wichtig, weil wir von euch, ihr habt für uns von Anfang an die Schadenfälle betreut. Mhm. Und wir hatten uns strategisch von Anfang an entschieden, wir machen das nicht alleine. Wir gehen nicht hin wie eine klassische Versicherung und sagen, pass auf, wenn nachher ein Schaden ist, dann hilft sich der Kunde erstmal selbst. Der behebt den Rohrbruch, der Handwerker kommt, der macht das alles heile. Nachher schickt er eine Rechnung, die schickt er an die Versicherung, die streicht ein bisschen was weg und dann wird bezahlt. So ist ja das klassische Versicherungswesen. Das würde hier nicht funktionieren. Das war uns klar. Und wir sind seit Jahrzehnten im Bereich Lösegeldversicherung, Entführung, Erpressungsversicherung unterwegs und haben da festgestellt, da brauchst du einen Spezialisten, der dir in dem Krisenfall schon sofort bereitsteht, mit dem du dich auch austauschen kannst, auf den deine Kunden auch direkt zugreifen können, weil du ja sonst nur Zeit verlierst. Mhm. Ja. Und so sind wir von Anfang an mit euch gestartet. Und das Wichtige war halt, nach den Schäden möglichst schnell neue Trends zu erkennen und festzustellen, hey, das, wie vorhin erzählt, der erste Ransomware-Fall, Mensch, das hatten wir so noch nicht. Was bedeutet das eigentlich? Wie kann man das denn verhindern? Ja, verhindern Lösegeld. Alle haben fürchterlich dann Angst bekommen vor Lösegeld. Es wurde entschieden und mehrfach umentschieden, ob man es denn überhaupt versichern darf oder nicht. Ja, also auch wieder, das ist ja ein Unterstützen krimineller Vereinigungen. Das ist ja jetzt erstmal per se was, wo die Regierung sagt, wir möchten das gar nicht, dass ihr das bezahlt. Ja, und da gab es mehrfach Änderungen in diesen Geschichten und deswegen eben genau diese Fragen. Wie geht man damit um?
Frage 3.
Letzter kurzer Punkt vielleicht noch. Prävention. Wir haben jetzt viel über das sozusagen, das Aufräumen nachher gesprochen. Also einmal die Risikoabschätzung vorher, dass, ne, klar, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, finanzielle Schäden abzudecken über eine Versicherung. Die Unterstützung im Schadensfall. Das Spannende bei euch finde ich eigentlich, dass ihr den Gedanken der Prävention von Anfang an auch mitgedacht habt bei der Sache. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, auch mit dem gleichen Aspekt. Uns fehlt der Blick, was denn passieren kann. Und uns war klar, es würde helfen, möglichst viele Schäden klein zu halten oder zu verhindern. Ja, also dieser Gedanke an die Kunden ganz allgemein. Umso weniger passiert, umso besser ist es für uns alle. Ja, weil ich sag mal, es gibt Schäden, wo der Kunde sich sagt, ja, mein Gott, das reiche ich halt ein und dann kriege ich es wieder. Habe ich mein Handy verloren, nicht so schlimm, kaufe ich mir ein neues. Und es gibt Schäden, wo sich ein Kunde sagt, ich will ehrlich gesagt nicht, dass mein Betrieb für 3 Wochen steht. Ja, selbst wenn der Versicherer mir nachher was zahlt, ob ich mich jemals erhole, ist die Frage. Ja, Online-Shops heutzutage, die sind so redundant, kaufe ich meine Reifen woanders. Ja, also das ist der Punkt. Und deswegen war für uns immer klar, Prävention brauchen wir, um es versicherbar zu machen. Und das ging am Anfang, war unser Hauptgedanke, Prävention auch mit euch gemeinsam. Wir bereiten Kunden auf den Ernstfall vor. Mhm. Ja, also auch wieder Zitat von einem Kollegen, dieser Huhn ohne Kopf-Modus hat er, glaube ich, das ganz genannt. Ja, wenn alle irgendwie in Panik irgendwas hektisch machen und in der Regel den Schaden schlimmer machen oder zumindest nicht dafür sorgen, dass er schnellstmöglich gelöst wird, dem kann man natürlich beikommen, indem man mit einem Krisenplan vorher agiert. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir erstellen unseren Kunden mit eurer Hilfe, also ihr erstellt für unsere Kunden Krisenpläne, damit die schon was in der Schublade haben und wissen, wer macht wann was, wer muss eingeschaltet werden, wer hält sich bitte raus und so weiter. Das war ganz wichtig und wir haben zusätzlich Präventionsbudgets freigeschaltet, wo die Ernstfalltrainings machen konnten, wo die am Anfang hat man auch tatsächlich noch so Tests gemacht. Das ist weniger geworden, weil dieses Pentesting mittlerweile eine ganz eigene Industrie ist, ja, wo wir als Versicherer dann auch so nicht mehr mitspielen, sondern nur darauf reagieren.
Ja. Danke für die Einblicke. Ich könnte dir noch so viele Fragen stellen, ich tue es jetzt nicht. Super spannend für mich zu sehen, wie eigentlich sozusagen eure Denke am Anfang viel mehr von, also in der Risikobeurteilung, viel mehr kam von, was für Daten sind da, also eigentlich von der Business-Perspektive. Mhm. Und sich über die Zeit rausgestellt hat, wie viel mehr technisches Detail, Stichwort irgendwie Ransomware, sichere Backups oder sowas, ihr eigentlich in eurem Prozess aufnehmen müsst. Und dass dadurch auch euer Handeln sich verändert hat, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat sich für uns durch die Zusammenarbeit sicher auch die Brille verändert. Worauf müssen wir achten? Was ist wichtig zu dokumentieren, damit man nachher die Sache alle sauber abarbeiten kann? Was ist wichtig zu untersuchen? Auf jeden Fall in der täglichen Arbeit ein spannender Einblick. Auch jetzt an der Stelle ein spannender Einblick. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, auch euch, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart, dass ihr meinen Einblick mitgeteilt habt. Vielleicht können wir so als Abschiedswort mitnehmen, das, was ich jetzt gerade mit dem Lernen hatte, das Lernen aus der Erfahrung, was wir haben, was ihr in der Versicherung habt, das ist ja letzten Endes das Gleiche auch draußen in der Realität. Also vielleicht gibt es was, was ihr aus unseren Erfahrungen lernen könnt. Aber ansonsten ist es ein stetiger Verbesserungsprozess, wo sicher einige unserer anderen Podcast-Folgen noch wertvolle Informationen beinhalten. Deswegen empfehle ich, öfter mal reinzugucken. Einen schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 3 Fragen an einen Experten in 10 Minuten in unserem Highway-Podcast.
Highway, der Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit, präsentiert von High Solutions. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und empfehle unsere Folgen weiter.